Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Euro Science Café am 7. Juli 2010, am Fußballabend. Ich freue mich vor allen Dingen, dass Sie, obwohl wir nachher Fußball sehen oder viele Fußball sehen, trotzdem so zahlreich gekommen sind. Das Wetter ist wunderbar. Ich glaube, es ist für eine Diskussion genau richtig. Wir diskutieren bis ungefähr 20 Uhr und ich verspreche Ihnen, es wird nicht später oder nicht viel später über das Thema die elektronische Wahlstimme, Zukunft der Online-Demokratie. Es geht sozusagen um das berühmt, berüchtigte und viel diskutierte E-Voting. Ich muss noch einige Sachen vorher vorausschicken. Ich sage mal, weil ich jetzt unverschämt bin, zuerst meinen Namen. Mein Name ist Ralf Kaspari vom Südwestrundfunk. Ich komme aus der Wissenschaftsredaktion. Ich moderiere diese Veranstaltung. Wir wollen nicht im eigenen Saft braten, sondern wir wollen, dass Sie mitmachen. Es geht ja auch schließlich um das Thema Demokratie. Deshalb wollen wir höchstens als Eingang 20 Minuten diskutieren und dann sind Sie aufgefordert, mitzudiskutieren. Wir diskutieren auf Deutsch. Wenn Sie des Deutschen nicht so mächtig sind, können Sie die Frage auch in Ihrer Muttersprache stellen. Es wird übersetzt von den Assistenten, Assistentinnen des Science Cafés. Die haben weiße T-Shirts an. Da steht drauf Eurak. Nicht zu übersehen. Die Veranstaltung wird praktisch mitgeschnitten. Sie wird gefilmt und nachher als Podcast ins Internet gestellt. Da müssen wir Sie um Ihre Genehmigung fragen. Ich hoffe, Sie wollen das alle. Sonst kriegen Sie nachher einen Balken vors Gesicht, ganz einfach. Rudi Zankan illustriert unser Gespräch und wird dann nachher auch noch die Bilder ausstellen. Ich weiß nicht, sind Sie, ne, der Rudi? Und wie gesagt, um 20.30 Uhr ist Fernsehen angesagt und danach DJ-Veranstaltung mit Essen und Trinken. So, jetzt habe ich hoffentlich nichts vergessen. Und jetzt begrüße ich die beiden Teilnehmer. Das ist Markus Traxel, Verwaltungsmanagement von Innsbruck. Und ich begrüße Christian Henrich, Karlsruher Institute of Technology. Anklänge ans MIT sind bewusst gewählt. Er ist Fachmann für Kryptographie. Das spielt bei dem Thema eine große Rolle. Ich möchte mal trotzdem zuerst mit Ihnen anfangen und möchte Sie fragen und bitte einfach um, dass Sie die Hand bei Ja hochheben. Wer von Ihnen weiß genau, was E-Voting ist? Das sind 50%. Wer würde bei einer wichtigen politischen Wahl E-Voting machen? Fast 50%. Überrascht Sie das? Oder habe ich das jetzt falsch gesehen? Es war die Hälfte fast.
Das war die Hälfte.
So, ohne Bedenken würden die Damen und Herren das machen.
Das ist die Frage, ob ohne Bedenken. Das haben wir ja nicht gefragt.
Richtig, stimmt.
Ich glaube, man ist bereit, bei einer Wahl ziemlich viel hinzunehmen, wenn es darum geht, die eigene Stimme zu übermitteln. Und das bequem zu machen, glaube ich schon, dass da viele Leute bereit sind, das Risiko, ich sehe das immer noch als Risiko, einzugehen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, es freut mich, dass die Leute nicht mit dem Brett vorm Kopf davor stehen und das Thema gar nicht zulassen. Das habe ich auch oft erlebt, dass Leute da gleich abgeblockt haben und sich nicht gar nicht bereit waren, sich damit auseinanderzusetzen.
Herr Traxel. Wir fangen mal mit so einer Erklärungsfrage an. Vielleicht können Sie das, ich bin ja vom Rundfunk, wir mögen es immer ganz kurz, bei uns gilt ja der Spruch, können Sie das in 2:30 erklären, was ist E-Voting? Welche Form gibt es da?
Ja, grundsätzlich ist das E-Voting ein Ersatz, eine Möglichkeit, ein weiterer Wahlkanal. Wir alle kennen die herkömmlichen Wahlkanäle in einer Wahlkabine. Oder in Österreich zumindest seit 2 Jahren auch bei Nationalratswahlen die Briefwahl. Und das E-Voting ermöglicht sowohl die Wahl in der Wahlkabine als auch die Distanzwahl, der Briefwahl, elektronisch abzuwickeln.
Also das heißt, Distanzwahl, ich sitze zu Hause am PC und kann wählen.
Genau.
Und das andere, was Sie angesprochen haben, in der Wahlkabine steht ein Computer oder
steht
was?
Ein Terminal, ein Computer, wo Sie Ihre Stimme abgeben können. Das ist, sage ich mal, ganz kurz erklärt, was E-Voting ermöglicht.
Das sind die zwei Möglichkeiten. Ja. Wenn ich zu Hause am PC sitze, haben Sie gesagt, würde das sozusagen die Briefwahl ersetzen?
Ja, es gibt sicher da auch unterschiedliche Möglichkeiten. Ich selbst spreche aus Erfahrung in Österreich. Die erste E-Voting-Wahl in Österreich, bei der ich dabei sein durfte in einem Projekt, Dort ist das E-Voting eingesetzt worden, sozusagen in Analogie zur Briefwahl. Also wenn man sich die Briefwahl vorstellt, wir bekommen ein Kuvert zugesandt, wo unser Name draufsteht und drinnen ist sozusagen der Wahlzettel, der Stimmzettel. Ich treffe meine Wahl, verschließe das Stimmkuvert, tue es wieder in dieses allgemeine Kuvert und schicke es an die Wahlbehörde. Der österreichische Staat vertraut dann, dass ich im Geheimen, anonym, ohne Druck diese Wahl durchgeführt habe. Und das E-Voting, so wie es bei der österreichischen Hochschülerinnenschaftswahl durchgeführt wurde, hat genau diesen Prozess ersetzt, dass ich in irgendeiner Form mich authentifiziere, mich anmelde bei einer E-Voting-Plattform, über eine Bürgerkarte in dem Fall, dann geleitet werde durch ein System, die Wahl durchführe, meine Stimme abgebe und danach wieder mit einem Schlüssel sozusagen die Stimme, sagen wir symbolisch kann man sagen, in ein Kuvert reingebe, die dann über Internet versendet worden ist ins Rechenzentrum.
Okay, dann haben wir das ein bisschen sortiert. Also diese beiden Möglichkeiten gibt es und wir reden jetzt, wenn ich Sie auch richtig verstanden habe, über E-Voting erstmal sozusagen als Erweiterung oder vielleicht auch Ersatz von Briefwahl. Also etwas relativ Marginales. Wir reden noch nicht jetzt über den harten Weg, wo sozusagen E-Voting auch was anderes als Briefwahl ist, sondern die herkömmliche Wahl, also zum Beispiel den Gang zum Stimmlokal ersetzen könnte. Zum Wahllokal, nicht zum Stimmlokal.
Die österreichische Lösung, so wie es zumindest bei der Hochschülerinnenschaftswahl gewählt wurde, ist die als Ergänzung. Es ist ein zusätzlicher Wahlkanal. Natürlich gibt es international andere, kennen wir aus den Medien, amerikanische Wahlen, wo auch im Wahllokal sehr oft mit Wahlcomputern gearbeitet wird. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten und ja, das ist schon eine erste demokratiepolitische sozusagen Entscheidung, welchen Weg, wenn überhaupt, wähle ich da.
Wir müssen auch sagen, es gab bei diesem Projekt in Österreich im Vorfeld eine ganz schlechte Stimmung, gerade seitens der Studenten, also diejenigen, die betroffen waren, die waren eigentlich dagegen.
Ich muss präzisieren, sage ich mal, es hat Untersuchungen gegeben und die Überlegung in Österreich war ja die, dass Studierende ja sehr stark mit dem Medium Internet arbeiten. An der Universität Anmeldungen, Prüfungen, E-Learning-Systeme, es passiert immer mehr über Internet, die Systeme sind unterstützt und es hat Untersuchungen gegeben, dass man sogar über 50% Bereitschaft gehabt hat, sich mit dem auseinanderzusetzen bei den Studierenden insgesamt. Die dagegen waren, waren die Funktionäre, also die politischen Vertreter der Hochschülerinnenschaft, die aus unterschiedlichen Gründen sehr dagegen waren. Also es war eine einzige Gruppierung neutral in Österreich und alle anderen Gruppierungen waren dagegen. Das hat, ich sage mal, unterschiedliche Gründe gehabt. Interessanterweise war ja das in Österreich auch das einzige Wahlkampfthema. Also man hat nicht über die Probleme an den Universitäten debattiert, sondern wirklich über den Wahlkanal. Die Stimmung war einfach nicht gut, also die Rahmenbedingungen waren sogar sehr schlecht und aus dem heraus ja, ist sicher schwierig, so ein Projekt umzusetzen und was mir wichtig erschien, wenn man überhaupt den Weg geht, ist ein ganz wesentliches Vertrauen zu schaffen. Vertrauen in neue Wahlkanäle, in neue Wege und diese Möglichkeit, sage ich mal, war aufgrund dieser Grundstimmung nicht so einfach schaffbar.
Okay, dann ich glaube, wir müssen bei dem Thema sowieso stark über Vertrauen und auch über den Sicherheitsaspekt reden, weil klar, das ist das häufigste Argument, was diesem E-Voting entgegengebracht wird, wenn die technischen Geräte, die dabei eine Rolle spielen, nicht sicher sind. Wenn man sozusagen nicht weiß, was mit seinen Daten, mit seiner Stimme genau passiert. Jetzt stelle ich mir vor, Herr Henrich, also ich sitze zu Hause in meinem Kämmerchen und gebe über PC meine Stimme ab, ja, als Ersatz für eine Briefwahl. Jetzt bin ich ja als normaler Internetnutzer schon mal alarmiert, weil weiß ich, welchen Trojaner ich gerade auf meinem PC habe, welchen Virus ich auf meinem PC habe. Also das ist ja schon aufgrund eines persönlichen Gebrauchs mit dem PC nicht eine höchst unsichere Sache, aber eine unsichere Sache. Kann das bei einer Wahl, ist das nicht ein gefährlicher Aspekt?
Also das ist unserer Meinung oder meiner Meinung nach tatsächlich das größte und vielleicht sogar das einzigste Problem einer Briefwahl oder bei einer E-Voting über Internet, nicht Briefwahl, Ersatz für Briefwahl elektronisch. Andere Probleme dass ich dem Server, auf dem ich die, wo ich die Stimme abgebe, vertrauen muss, die bekommen wir in den Griff mit kryptografischen Methoden. Das sind Methoden, da wird nicht jeder glücklich drüber sein, aber das bekommen wir in den Griff. Aber das Problem, dass auf dem Rechner, auf dem ich meine Stimme abgebe, vor dem ich sitze, bei dem ich meine, über den ich meine Stimme abgeben möchte, da könnte irgendein Programm drauf laufen, das genau das macht, was ich nicht möchte, nämlich eine andere Partei wählen, aber mir zeigen, dass ich meine Partei gewählt habe. Das heißt, ohne dass ich es merke.
Mhm. Und also eine richtig schöne perfide Täuschung. So eine richtig
schöne perfide Täuschung, ja. Und das Problem ist, dass wir immer mehr Trojaner sehen, die ganz gezielt auf bestimmte Interessensgruppen oder ganz bestimmte Funktionen ausgerichtet sind. Früher war das so, Trojaner wurden erstellt, um Kontrolle über den Rechner zu bekommen. Heutzutage, die gibt es auch noch, die sind auch noch immer ein Riesenproblem, aber heutzutage gibt es tatsächlich welche, die auf einen speziellen Bankkundentyp abgerichtet sind, also den Kunden einer bestimmten Bank. Oder bei Online-Spielen genau auf ein bestimmtes Online-Spiel da die Online-Zugangsdaten zu erfragen und weiterzuleiten. Das heißt, es ist für mich absolut sicher, wenn solche Wahlverfahren kommen, wird irgendjemand auf die Idee kommen, einen entsprechenden Trojaner zu schreiben und genau solche Wähler zu attackieren. Das steht für mich außer Frage.
So, jetzt eine ganz naive Frage. Und was macht man dann?
Mehr Geld in die Forschung stecken.
Ja. Jetzt sprechen Sie pro domo wahrscheinlich.
Natürlich. Ich kenne ein paar Ansätze. Also was man eigentlich machen muss, ist dem Wähler die Möglichkeit geben, die Reaktion des Computers auf die eigene Stimmabgabe zu überprüfen. Das ist also so der häufigste Ansatz. Man arbeitet da so ähnlich wie bei Agentenfilmen, wo die Leute sich melden mit, hast du mal eben Feuer? Und der andere, nein, mittwochs nicht. Und daran erkennen sich die beiden Agenten, weil niemand würde ansonsten so eine blöde Antwort geben. Gibt man dem Wähler bei seinen Zugangsdaten quasi das, was er eingeben muss, um seine Partei zu wählen, und das, was der Computer antworten muss, um zu bestätigen, dass genau diese Partei gewählt wurde. Das heißt, man gibt dann nicht ein, ich möchte Partei X wählen, sondern man gibt einen Apfelkuchen, und das ist das Codewort für die eigene Partei. Das steht auf der Liste, das ist für jeden Wähler anders, und der Trojaner, der auf dem eigenen Computer läuft, hat keine Chance herauszufinden, was gewählt wurde oder was er eingeben muss, um seine Partei zu wählen. Und der Rechner antwortet nicht mit, okay, Sie haben die und die Partei gewählt, sondern mit, ich weiß es nicht, Fridolin. Und dann schaut man auf seiner Liste nach, steht Fridolin neben Apfelkuchen bei der Partei, die ich wirklich wählen wollte, und in dem Moment ist man zufrieden. Und ansonsten, ja, da sind wir leider noch nicht so richtig weit, was man dann macht. Dann sieht man die Wahl, da ist irgendwas schiefgelaufen, aber da arbeiten wir momentan dran, was man dann machen kann, um es doch noch irgendwie erfolgreich zu Ende zu bringen.
Herr Traxel, ich sage jetzt mal, richtig sicher ist das Ganze noch nicht. Ist das nicht sozusagen das gewichtigste Argument gegen E-Voting im Moment? Also wir können ja auch in die Zukunft nachher noch schauen und fragen, ob es dann überhaupt absolute Sicherheit gibt. Ist das nicht gerade bei so einem heiklen Vorgang wie einer politischen Wahl besonders gefährlich, dass man mit einer Technik operiert, die eben anfällig ist?
In der Tat.
In der Tat.
Sage, hat sich die Österreichs Wissenschaftsministerium gemeinsam, sage ich mal, und mit Unterstützung des Innenministeriums dazu entschieden, diesen ersten Versuch zu machen. Man hat natürlich Wege versucht, diese Manipulationen so weit möglich zu verhindern. Das heißt, dass die Wähler aufgefordert worden sind, aktuellste Virenprogramme drüber laufen zu lassen, bevor sie wählen, dass man organisatorisch geschaut hat, frühzeitig.
Ja, entschuldigen Sie, wenn ich unterbreche. Meine Frage wäre, warum muss ich mir das als Wähler überhaupt antun?
Weil es genau irgendwelche Leute geben könnte, die versuchen zu manipulieren.
Warum muss ich mir E-Voting antun? Warum bleibe ich nicht bei der konventionellen Art und Weise? Also ich gehe ins Wahllokal oder ich mache sozusagen Briefwahl. Ist das nicht immer noch sicherer als diese digitale Technik?
Das ist grundsätzlich einmal eine Frage, warum man überhaupt in Richtung E-Voting geht oder was die Idee dahinter ist. Es war die Idee, dass fernlernende Studierende gibt, die nicht vor Ort sind, dass es Auslandsstudierende gibt, immer mehr. Ich meine, hat gerade die Studie in Österreich gegeben, dass Österreich im Erasmus-Bereich sehr weit vorne ist. Es hat auch das Thema gegeben, gehandicapte Personen, die dadurch die Möglichkeit bekommen. Das war ja die erste Idee. Es ist ja, und das zum Teil auch kolportiert worden, um die Wahlbeteiligung zu erhöhen, wobei ich nicht glaube, dass E-Voting Wahlbeteiligung erhöhen kann. Das ist ein anderes Thema. Das ist ein Thema der Politikverdrossenheit. Aber das war mal die Idee, warum man es macht. Und es gibt sagen wir mal, grundsätzlich Personen, Leute, die sich auf das einlassen, und das muss man halt dann abwägen. Ich sehe jetzt ja die Frage, schafft man eine massenhafte Manipulation? Das ist die Frage, weil die Einzelmanipulation, da muss man auch versuchen, Mittel dagegen zu finden. Die Einzelmanipulation könnte es theoretisch auch bei einer Wahl im Wahllokal oder bei einer Briefwahl geben. Wobei, ich bin jetzt nicht ein Verfechter des E-Voting, sondern ich sage, ich will es neutral anschauen, ich habe Erfahrungen damit und ich glaube, dass es gehen kann. Natürlich kann man immer Bedenken finden, weil es um eine Technologie geht und schlussendlich muss ich oder die meisten, und ich bin kein Techniker, ich muss dem vertrauen. Und deswegen komme ich auch darauf zurück, wenn ich das Vertrauen nicht schaffe, breit, und da tue ich mir auch schwer, weil es gibt genug Leute, die, sagen wir mal, Argumente aufzeigen auf technologischer Seite, dass es gefährlich sein könnte.
Ja.
Aber das ist die Situation,
das Problem ist auch, Henrich, dass wenn man Artikel über E-Voting liest, dass die wahnsinnig überfrachtet sind mit ziemlich viel Visionen. Also Sie hatten es schon angesprochen, ein Argument für E-Voting heißt immer, wenn die Leute mittels PC zum Beispiel bei einer Wahl teilnehmen oder ins Wahllokal mit dem Wahlautomaten hantieren, würde das die Politikverdrossenheit senken und die Wahlbeteiligung stärken. Wie soll das denn funktionieren? Also Politikverdrossenheit überwindet man durch gute Politik, aber doch nicht durch einen Computer.
Ja, das also sehe ich auch so. Also Politikverdrossenheit ist, glaube ich, wenn man da E-Voting anführt als Gegenmittel, ist das höchstens ein Ablenkungsmanöver. Das glaubt, glaube ich, keiner so wirklich. Und die Frage, was war der zweite Teil?
Ja, es war einfach nur rhetorisch gemeint von mir, oder vielleicht habe ich die Frage falsch gestellt, dass man sozusagen mit der Technik das nicht überwinden kann, Politikverdrossenheit oder Politikerverdrossenheit. Das ist schon mal ein Argument, was auf tönernen Füßen steht.
Ja, das sehe ich genauso, genau. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Und zwar, ich glaube allerdings schon, dass man mit E-Voting dagegen steuern könnte. Also ich habe gemerkt, wir haben auch ein elektronisches Wahlverfahren für Präsenzwahlen entwickelt und ich habe das auf Messen vorgestellt und sehr viele Leute haben mich gefragt, gibt es das denn auch über Internet? Das wäre doch eine tolle Sache und das ist die Zukunft. Also es gibt so auf Messen, man trifft immer ganz viele Leute und ich muss sagen, so die Hälfte ungefähr war begeistert. Ich habe das System vorgestellt, die meinten, super Sache, gibt es das nicht auch Internet? Wir wollen Internetwahlen haben, das ist die Zukunft. Das heißt, aufgeben, glaube ich, ist nicht jetzt die Sache angesichts dieser Schwierigkeiten.
Ja.
Aber zu sagen, dass das mit Politikverdrossenheit zu tun hat, dass das gegen Politikverdrossenheit wirkt, ist nein.
Ja, und wie ist das überhaupt in Zeiten, also wo man als Verbraucher sowieso sehr misstrauisch ist, zum Beispiel, was mit seinen Daten passiert, was Google mit den Daten macht? Also wir haben ja bei Google, ja, gibt es ja also nicht nur, dass die Straßen abfilmen und Leute nicht um Genehmigung fragen, sondern dass sie auch mit Daten von Kunden relativ willkürlich manchmal umgehen.
Ich glaube nicht nur Daten von Kunden. Also bei uns am Institut ist Google so etwas wie der große Unbekannte, der alles Mögliche macht. Und es gibt Leute, die glauben, Google hat eigentlich über jeden oder über jede halbwegs wichtige Person ein Profil, das allein durch die Suchanfragen erstellt wird. Man weiß, wonach die Leute suchen.
Also Person X sucht immer nach Föhns oder nach,
genau,
Waschmaschinen.
Genau.
Und dann können die sozusagen Werbung gezielt schalten für diese Person, die ins Internet geht.
Ja, das ist ja noch die harmlose Variante. Mhm. Wir gehen immer vom
Und
Schlimmsten
die,
aus.
Die, die Wer schlimmste weiß, was die Variante?
Die schlimmste Variante, dass irgendwann mal ein totalitärer Staat auf die Daten von Google Zugriff hat und damit, ich weiß nicht, böse Dinge tut.
Das ist das Interessante, was Sie gerade gesagt haben. Als Kryptograf, also als sagen wir mal, als Verschlüsselungsfachmann, gehen Sie immer vom Worst Case aus. Also vom Schlimmsten, was passieren kann.
Also erstens, wir sind nicht nur für Verschlüsselung zuständig.
Aber auch.
Auch, aber tatsächlich ist Verschlüsselung inzwischen bei uns ein sehr, sehr kleiner Teil geworden. Wir machen Computersicherheit in allen Facetten und da passieren viel spannendere Sachen als Verschlüsselung. E-Voting ist eins von den Beispielen. Mhm. Aber ja, wir gehen immer von den allerschlimmsten Möglichkeiten aus. Also wir versuchen wirklich das Allerschlimmste anzunehmen und dann zu schauen, was geht. Manchmal gehen Sachen, manchmal geht nichts, aber wir konzentrieren uns meistens auf die Sachen, die gehen. Das ist, muss ich auch selbstkritisch sagen, manchmal der Grund, warum Kryptografen nicht diejenigen sind, die Vorreiterrolle spielen, sondern manchmal die Leute, die einfach sagen, wir machen das, wir haben noch keine perfekte Lösung, aber wir machen das Beste draus, muss
ja
man auch sagen.
So, jetzt hatten wir hier 50% eigentlich Befürworter im Publikum, die sowas machen würden. Ich fordere Sie auf, sich nochmal einzuschalten, wenn Sie Fragen haben hier an unsere beiden Fachleute. Ein Mikrofon wird Ihnen sofort gereicht, das hoffe ich doch.
Darf ich davor noch kurz ergänzen?
Ja, gerne, klar.
Sie haben mir die Frage bezüglich Manipulation, wenn die Daten dann weiter verschickt werden.
Zum Beispiel. Und
das kann auch, wenn Einzelpersonen was Böses im Schilde führen, kann das passieren. Aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass politische Parteien oder sozusagen die Wahlausrichter, öffentliche Institutionen, in irgendeiner Form eine Manipulation durchführen werden. Sondern, dass es Angriffe geben kann oder dass Einzelpersonen beteiligter Akteure, beteiligter Organisationen, beteiligter Firmen, die Wahlsoftware herstellen, dass es da natürlich Risiken gibt, das schon, aber die grundsätzliche Annahme, dass ein Wahlausrichter manipuliert, das glaube ich einfach nicht. Mhm. Und ich denke, aus der eigenen Erfahrung auch, kann man das organisatorisch bis zu einem gewissen Grad abdecken, indem einfach mehrere Akteure sich gegenseitig auf die Finger schauen.
Ja. Wollen Sie noch was dazu sagen?
Ja, ich sag mal so, im Privatleben kann ich auch darauf vertrauen, dass sowas in den allermeisten Fällen klappt geht. Ich meine, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wie viele Leute sind bei jeder Wahl als Wahlbeobachter dabei, um zu überprüfen, dass die Stimmauszählung korrekt ist? Und wenn ich mit im Privatleben mit dem gleichen Pessimismus und der gleichen Paranoia rumlaufen würde wie geschäftlich oder beruflich, müsste ich eigentlich bei jedem Wahllokal eine Kamera aufstellen, damit ich alle Wahllokale überprüfen kann gleichzeitig. Und einem muss ich persönlich da sein. Das stimmt natürlich. Aber ich glaube, bei Wahlen, also es wird so oft betrogen, es wird so viel betrogen. Und wo ist die Motivation größer als bei Wahlen, wo es um richtig, es geht um Geld, es geht um Macht und da muss ich, also da kann ich nicht sagen, da wird nichts passieren. Und Wahlmanipulation, jetzt auch in der jüngsten Geschichte in Deutschland, gibt es Fälle, die werden nicht groß rausgebracht. Das sind auch keine großen Fälle, das ist jetzt keine weltweite Verschwörung oder deutschlandweite Verschwörung. Aber es gibt einzelne Wahllokale, wo einfach unverschwinden 2 Wochen oder 2 Monate später auf dem Müll gefunden werden. Alles passiert.
Das sind eben die Einzelpersonen, das glaube ich, aber systematisch glaube ich einfach nicht.
Da habe ich das Vertrauen. Erklären Sie das nochmal ganz kurz mit den Wahluhren.
Deutschland,
wo sind die verschwunden?
In Deutschland bei einer Wahl sind nach der Wahl Monate später Wahluhren gefüllt mit den Stimmzetteln auf der Müllhalde gefunden worden. Und man hat dann festgestellt, die sind nicht ausgezählt worden, die sind nicht ins Ergebnis eingeflossen. Also da ist ganz gezielt... Da also ist ganz, und das kann nicht eine Einzelperson gewesen sein, da musste das Urnenbuch gefälscht werden. Irgendjemand in der Wahlleitung musste Bescheid wissen, dass sind irgendwo Stimmen weggekommen. Irgendwas ist da passiert.
Also das ist ja das Interessante. Das war meine Erfahrung aus dem E-Voting-Projekt auch. Durch das, dass wir mit dem Innenministerium in Österreich zusammenarbeitet haben und mit der dortigen Wahlabteilung, die für Nationalratswahlen, Bundespräsidentswahlen etc. zuständig sind. Und die haben natürlich auch im Laufe der letzten Jahrzehnte Geschichten erzählt, was alles passiert ist, also sozusagen bei herkömmlichen Wahlen. Grundsätzlich habe ich aber als Staatsbürger das Vertrauen, wenn ich am Sonntag wählen gehe, dass das gut abläuft. Aber natürlich kann es immer wieder passieren und ist immer wieder passiert. Das wissen Insider, das kommt zum Teil in die Medien, aber grundsätzlich kann es immer wieder passieren.
Ja, und ist es denn nicht ein komisches Argument, wenn man sagt, also bei einigen konventionellen Wahlen gibt es auch Betrug und es gibt auch vielleicht Fälschung, also jetzt drücken wir auch ein Auge zu und nehmen auch E-Voting in Kauf, da gibt es das ja erst recht.
Das ist
ein komisches Argument.
Ja, nee, das ist sogar ein Riesenproblem. Das Problem ist, wenn ich bei einer Papierwahl, ich sag mal, eine Urne fälschen möchte, dann muss ich in ein Wahllokal reingehen, muss irgendwie schauen, dass ich einen unbeobachteten Moment finde oder die Wahlhelfer besteche und dann diese Urne manipuliere. Wenn ich zwei Urnen manipulieren möchte, dann muss ich in zwei Wahllokale gehen, zweimal Wahlhelfer bestechen. Wenn ich 100 Urnen manipulieren will, dann muss ich 100 Mal, wie viele Wahlhelfer da drin stehen, bestechen. Mhm. Und dann sind auf einmal die Chancen groß, dass irgendeiner von denen plaudert. Wenn ich die Daten zentral auf einem Server habe, dann habe ich einen Server, egal wie viele Stimmen ich manipulieren will. Also wenn ich es zu auffällig mache, fällt es auf. Okay, das ist in beiden Fällen so. Aber diese Hürde, die ist die gleiche, ob ich eine Stimme manipulieren will, ob ich 100 Stimmen manipulieren will oder ob ich alle Stimmen manipulieren will. Das ist das Problem von E-Voting. Und das ist auch das, also sowohl von Online-Voting als auch von Verfahren, bei denen ich Wahlmaschinen einsetze, wo das Ergebnis an der Wahlmaschine hängt.
Gut, nochmal der Aufruf an Sie, diskutieren Sie mit. Es geht ja hier schließlich um Demokratie. Sie sind aktive Bürger. Haben Sie keine Fragen an die Experten, den Verschlüsselungsexperten, auch wenn ich das nicht so sagen darf, Sie sind es ja gar nicht richtig, an den Verwaltungsmanager? Es gibt ja auch immer eine Theorie, die sagt, das sei alles viel billiger nachher, effizienter und billiger und würde helfen, die Bürokratie abzubauen. Man braucht bei E-Voting-Systemen weniger Leute, die Stimmen, also überhaupt gar keine Leute mehr, die Stimmen auszählen, würde dieser Prozess, also was wäre billiger? Können Sie so ein Szenario entwerfen?
Also
oder ist es ganz billiger?
Na,
das stimmt das also auch nicht, das Argument?
Na, die Initialkosten sind auf jeden Fall höher.
Also Initialkosten heißt genau?
Und Initialkosten heißt Aufbau so eines Systems, Erprobung so eines Systems, daraus Evaluierungen zu ziehen, Schlüsse für zukünftige Wahlen, bis so ein System sozusagen ein Standard ist. Da sind einfach fallen Kosten an. Die höher sind, sage ich mal, als die, die jetzt... Wahlen, Demokratie ist teuer. Grundsätzlich. Ja. Wahlen kosten viel. Und die Kosten vom E-Voting sind auch da. Ein Kostenargument wird natürlich auch immer wieder gebracht, aber ist meiner Meinung nach kurz- bis mittelfristig nicht zu sehen. Sondern es sind diese Kosten da. Und ich glaube eher, sind andere Zielgruppen erreichbar, aber wieder auch nicht um die Politikverdrossenheit oder die Wahlbeteiligung zu erhöhen, sondern einfach Leute, die aus welchem Grund auch nicht in der Form wählen können. In Österreich zum Beispiel ganz große Befürworter und Partner im E-Voting waren die Auslandsösterreicher. Die repräsentieren ungefähr 200.000 Auslandsösterreicher. Der Vorsitzende, zuständige im Außenministerium, war in unserem Projektbeirat und der hat das sehr forciert. Und die wollten eigentlich bei der nächsten Nationalratswahl eine Erprobung machen. Ist jetzt aber wahrscheinlich grundsätzlich einmal, weiß ich nicht, wie da der Stand ist. Aber die waren zum Beispiel Befürworter. Also aber Kosten, glaube ich jetzt nicht.
Ja, das ist jetzt richtig desillusionierend für mich. Also wenn man im Internet Texte von Befürwortern liest, wie gesagt, immer die zwei Argumente, ja. E-Voting baut die Politikverdrossenheit ab, das haben wir jetzt abgehandelt, nein. E-Voting ist total billig, haben wir abgehandelt, nein. E-Voting
total
würde...
Billig.
Ja, nicht total, ich habe jetzt übertrieben.
Ich schon, aber
E-Voting würde sozusagen ein neues Bürger-Politiker-Verhältnis installieren, völliger Unsinn, soweit ich Ihre Antwort vorwegnehmen kann. So, was haben wir denn überhaupt noch Argumente dafür? Dass wir junge Leute, die wir beim Funk, wir nennen die Digital Natives, die sich also im Netz tummeln, damit ziehen können und für Politik dann vielleicht doch noch begeistern können, weil die nicht ins Wahllokal gehen. In Deutschland sonntags immer um 11 Uhr geht man dann ins Wahllokal. Das machen die Kids nicht mehr, die 18-Jährigen. Ja? So. Das ist das einzige Argument, was noch bleibt für E-Voting. Ist eine Frage an Sie. Sie müssen antworten.
Ja, ich weiß. Also, mit einer langfristigen Perspektive, wenn man, technisch kann ich... denke, wird man auch weiterarbeiten und möglicherweise Wege finden, wo ich sage, ich kann diese grundsätzlichen technischen Gegenargumente wegbringen und ich sage, ich kann auch als Kryptograf dazu stehen. Wenn ich von dem ausgehe und langfristig sage, es geht um die Frage, zusätzliche Wahlkanäle zu ermöglichen, dann wird langfristig, glaube ich, auch wenn das Usus ist, dann ist das Kostenargument da, dann ist es da und dann gibt es sicher, also ist für mich trotzdem eine Möglichkeit. Und wie gesagt, manche Zielgruppen, und das müssen jetzt nicht nur sozusagen die Jungen sein, sondern auch, wie gesagt, es ist eine kleine Zielgruppe, aber wir wissen auch, was jetzt für behinderte Mitmenschen, für Gehandicapte, wird jetzt auch investiert bei Wahlen in Österreich zum Beispiel, indem Wahlschablonen gemacht werden. Also es gibt Zielgruppen, mit dem man E-Voting erreichen kann. Aber
Ja, wir demontieren hier im Moment so ein bisschen das Thema. Jetzt Sie als Fachmann auch, der viel mit Computern umgeht,
also,
sagen Sie uns nochmal den Vorteil davon.
Den Vorteil, für mich ist der Vorteil, das ist ein irre spannendes Thema.
Es ist, als Forscher?
Als Forscher. Für Forschung ist das wirklich eine von den Sachen, wo man einfach sagt, eigentlich kann das nicht gehen und solche Probleme lösen wir besonders gerne. Und wir haben auch schon welche gelöst. Also es ist nicht so, dass wir einfach nur Unschaffbares wollen, sondern manchmal schaffen wir auch Überraschendes. Und ich glaube wirklich, also so die Stimmung, die ich gehört habe aus den Gesprächen, die ich mit Leuten hatte, viele Leute sehen das als die Zukunft, viele Leute wollen das haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es ein etwas anderes Demokratieverständnis mit sich bringt. Also ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass was mit der Politikverdrossenheit hat, wenn ich keinen habe, den ich wählen möchte, weil ich die alle für, korrupte Idioten halte, muss man ganz krass zu sagen, dann wähle ich die nicht, ob ich jetzt zur Wahl gehen muss oder nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn ich in einer familiären Umgebung im Internet wählen kann, ich anders mit dem Thema umgehe, als wenn ich jetzt da in ein Wahllokal gehen muss. Und das kann ich mir vorstellen. Also ich würde das jetzt nicht, wie gesagt, ich habe vorhin auch gesagt, ich glaube nicht, dass wir jetzt E-Voting einfach so fallen lassen dürfen.
Das wäre jetzt auch eine Frage ans Publikum, ob es sich das auch vorstellen kann, dass sich da in irgendeiner Weise das Demokratieverständnis ändern würde. Ein Mikrofon bitte. Würden Sie sich kurz vorstellen, was Sie machen?
Ja, gerne. Josef Bernhard von der EURAG hier, vom Institut für Public Management.
Also für Public Management?
Ja, genau. Also das ist die englische Übersetzung von Verwaltungsmanagement. Also haben wir ein bestimmtes nahe Verhältnis. Ja. Wir sind ja hier in Italien.
Ja.
Und es ist halt so, dass man sich halt schwer vorstellen kann, also ich möchte das Thema bei Gott nicht demontieren, sondern vielleicht doch irgendwo einen Hoffnungsschimmer noch.
Wir haben es jetzt so klein geredet, oder?
Nein, nicht in der Richtung. Ich möchte jetzt etwas ausholen, und zwar deswegen, weil ich also persönlich sehr viel Erfahrung habe mit den Prozessen der Wahlabwicklung, sagen wir mal mit Auszählungsprozessen und so weiter. Es gibt ja die Wahlkommissionen bei uns, und das Ganze ist ja ziemlich bürokratisch organisiert. Aber das hat natürlich auch bestimmte Gründe. Man muss sich das so vorstellen, in Deutschland wählt man ja, glaube ich, auch in der Kneipe.
Also,
der Kneipe nichts
das
zu tun.
Ist dann genau eine Kneipe, die in ein kleines Wahllokal umgeändert wurde, auf einem Dorf oder so.
Genau, manchmal, das geht bei uns schon mal gar nicht. Bei uns muss im Umkreis von 400 Metern darf keine Kneipe sein.
Warum?
Weil man davon ausgeht, dass dann irgendjemand vielleicht betrunken irgendwo in der Nähe könnte Tumulte machen. Aha. Es ist so, dass man beispielsweise die Wahllokale Tag und Nacht bewacht. Von Polizisten, das glaube ich bei Ihnen auch nicht so. Man zählt, man beglaubigt die Stimmzettel. Das heißt, man muss alle Stimmzettel, wenn man die bekommt, muss man stempeln. Teilweise auch unterschreiben. Es ist nicht so, dass da jeder unterschreiben kann, sondern nur derjenige, der in der Wahlkommission sich befindet. Das dürfen keine Parteienvertreter sein.
Ja.
Die Ernennung erfolgt durch ein oberstes Gericht. Die Personen müssen durch bestimmte Prozesse der Zufallsauswahl ausgewählt werden. Die haben dann Polizeigewalt, und bei uns gibt es keine Distanzwahl. Das heißt, es gibt keine Briefwahl, es gibt keine Tradition für Distanzwahl in Italien.
Ah, interessant.
Es gibt keine Briefwahl. Deswegen ist es natürlich schon mal die Frage, was bilde ich elektronisch nach? Wenn es nur eine Präsenzwahl gibt, dann muss ich irgendwie entweder die Briefwahl vorher einführen oder eben die Präsenzwahl irgendwie elektronisch, auch möglicherweise über Internet. Wann wählt man? Man kann ja nur zu ganz bestimmten Zeiten dann wählen. Also das ist ja das Prinzip der Präsenzwahl, und man kann nicht vorher wählen, so wie bei der Briefwahl. Die Auszählung erfolgt dann auch nach ganz bestimmten Spielregeln. Das heißt, die Auszählung erfolgt dann so, dass also die Wahlkommission darf nur die Stimmzettel berühren. Der Parteienvertreter muss sich in der Ecke ruhig verhalten, darf da zuschauen. Manchmal lächelt er, wenn seine Partei dran ist, aber er darf nichts sagen. Also es ist alles sehr, sehr komplex, distanziert. Natürlich ist Sizilien anders wie Südtirol. Bei uns kann man sich vorstellen, das ist alles nicht so notwendig, aber es ist halt Italien auch, und somit ist es nach den gleichen Prinzipien abzuhandeln. Das heißt, es sind schon bestimmte Voraussetzungen gegeben, die meiner Meinung nach es schwierig machen, dass man über dieses Thema spricht. Trotzdem gibt es zum Beispiel hier im Land die Möglichkeit, jetzt aktuell bei 2 Wahlen des Landes, hatten wir das vorgesehen, mit BlackBerry die Ergebnisse zu übermitteln. Weil vorher war es so, das musste man, also man nimmt einen Stimmzettel raus, es ist nicht so, dass man es ausleert und dann zählt man, sondern jeder Stimmzettel wird einzeln rausgenommen, entfaltet, mit lauter Stimme das Ergebnis vorgelesen, 2 Stimmzähler machen dann Kreuz und dann muss man das wieder übertragen in 3, 4 Bücher und dann muss man es zur Gemeinde bringen und die Gemeinde tippt das dann ab und übergibt das dann der zentralen Wahlbehörde. Ja. Das war jetzt, neuerdings wurde das erleichtert und man konnte, der Präsident der Wahlkommission per BlackBerry, die Ergebnisse, die direkt ausgezählt wurden, direkt dem zentralen Wahlamt übermitteln. Das ist schon mal ein kleiner Versuch der elektronischen Unterstützung dieses Prozesses. Aber nur ein kleiner. Also nicht die Wahl selbst, sondern nur ein Verwaltungsprozess im Zuge der Wahl. Und so läuft das ab. Und dann natürlich berechtigterweise, wir fragen uns immer nach den Möglichkeiten, was kann man eben innovativ gestalten und so. Wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben, sonst können wir gleich nach Hause gehen. Aber die Frage ist halt bei so Grundvoraussetzungen, was kann ich da, wie kann ich das jetzt wirklich angehen? Ich meine, die Österreicher machen es vor, aber die haben die Briefwahl, die Deutschen auch. Wir haben nicht mal die Briefwahl. Da glaubt, es vertraut grundsätzlich mal keiner jemandem was. Ne? Und man darf kein Handy mitnehmen, muss das abgeben, weil man könnte die Stimme, den Stimmzettel fotografieren und so, das gibt alle die Dinge. Ne? Und wenn man das wirklich sieht, wie das abläuft, wirklich sehr, sehr, also mit Bestechung, das könnte man sich gar nicht vorstellen, aber deswegen läuft es ja so ab, dass man sich das gar nicht mehr vorstellen kann. Und trotzdem gibt es das auch, dass man einen Stimmzettel findet, irgendwo auf der Müllhalde, aber in Südtirol nicht, muss ich dazu sagen, aber irgendwo anders hat man es schon gehört. Dann ist die Frage, was macht man jetzt? Das ist meine konkrete Frage an die Experten. Ne? Wenn man hier wohnt und dann die Hoffnung nicht aufgibt. Ne?
So, was macht man? Herr Traxel, helfen Sie dem armen Mann.
Ja, ich meine, grundsätzlich, ich bin eher Verfechter von der Internetwahl, weil ich denke, wenn ich schon ins Wahllokal gehe, dann ist es bei mir sozusagen auch das Gefühl, dass ich immer gehabt habe, die Stimmzettel abzugeben. In Österreich kann es funktionieren als Ersatz der Distanzwahl. Es gibt aber Wege, das können Sie viel besser sagen, es gibt natürlich Wege auch in der Wahlzelle vor Ort, lokal, über elektronische Wege die Stimme abzugeben. Gibt es Erprobungen? Vielleicht können Sie da ergänzend was sagen.
Kann ich gleich mal was zu sagen. Also wenn man anfängt zu versuchen, diese ganzen Prozesse abzubilden mit einer Wahlmaschine, da gerät man in Riesenschwierigkeiten. Das hat man in Deutschland versucht, da kamen sonderbare Sachen bei raus. Aber es gibt, also bei einer Präsenzwahl gibt es die Möglichkeit, mit kryptografischen Wahlverfahren die Sicherheit so weit zu erhöhen, dass jeder Wähler einzeln überprüfen kann, dass seine Stimme korrekt gewählt wurde und dass das Gesamtergebnis stimmt. Das heißt, man könnte sich da sehr viel, sehr viel Bürokratie beim Auszählen sparen, weil die Auszählung macht der Computer. Jeder kann überprüfen, dass dieser Computer das auch korrekt gemacht hat. Und er kann auch überprüfen, dass seine Stimme genau dabei ist. Dann muss man natürlich noch, während des Wahlvorgangs hilft es nichts, also Tumulte vermeiden oder so, muss immer noch die Polizei machen, da kann der Wahlcomputer nichts machen. Aber ich kann vielleicht, anstatt Urnen auszuleeren und dann mit 17 Mann oder wie viele das sind, alles einzeln zu überprüfen, kann ich in einem Rutsch das Wahlergebnis bestimmen. Also da gibt es gerade bei der Präsenzwahl sehr, sehr große Fortschritte. Und jetzt, weil ich habe vorhin, mir ist gerade aufgefallen, ich habe vorhin die Kryptografen so schlecht aussehen lassen und gesagt, die machen ja nichts. Das ist nicht ganz wahr. Bei der Präsenzwahl gab es in Kanada einen Versuch bei einer realen Wahl, das war eine Gemeindewahl, glaube ich, bei der ein kryptografisches Wahlverfahren erfolgreich eingesetzt wurde, was wirklich jedem Wähler die Möglichkeit gab, die eigene Stimme von Abgabe bis Auszählung und Einfluss ins Gesamtergebnis zu kontrollieren. Da gibt es also wirklich sehr schöne Möglichkeiten.
2 Fragen noch an mich und dann kommt der Herr dort hinten dran. Die Kryptografen bestehen ja bestimmt mal aus verschiedenen Gemeinden. Das heißt, die setzen auf verschiedene Systeme. Ist das nicht ein Problem, sozusagen, sagen wir mal, wir gucken in die Zukunft, Bundestagswahl könnte mit solchen Wahlautomaten passieren, für welches System entscheidet man sich? Es gibt doch mehrere konkurrierende Systeme. Ja. Wäre das nicht immer eine willkürliche Entscheidung?
Ich glaube, willkürliche Entscheidungen, gute Frage.
Ja, weil es viele, also ich kann mir vorstellen, auch Kryptografen sind ja Menschen und haben verschiedene Ansichten und Forschungsfelder, ja. und sind bestimmt aufgesplittet in Gemeinden auch,
also
in Schulen vielleicht.
Schulen würde ich nicht wirklich sagen. Es gibt verschiedene Ansätze, es gibt verschiedene Verfahren, aber bei uns, also die Community ist relativ klein, man kennt sich, und dann ist es auch wirklich so, dass man zu jedem Vertreter der anderen Schule hingeht und mit dem mal bespricht, wie kann man denn die Vorzüge beider Systeme kombinieren oder der Vorzug meines Systems dein System verbessern oder andersrum. Hm. Ich glaube in dem Falle, also noch in der Forschungsarbeit und auch in der Entwicklungsarbeit, wenn es da drei Systeme gibt, die gegeneinander kontrollieren, das belebt das Geschäft, da muss jeder besser werden. Das hilft nur.
Und bitte noch 5 Sätze, wie sieht so ein Wahlautomat genau aus? Also macht man, ist das ein Computer?
Unterschiedlich. Es gibt Wahlverfahren, die sind unabhängig, völlig unabhängig, wie man die Stimme tatsächlich abgibt. Ich kann es ganz kurz für Bingo Voting sagen. Da gibt es 2 Sachen, die besonders sind. Das erste ist ein Drucker, da kommt ein Beleg raus und ein Zufallszahlengenerator ist eine kleine Kiste, die zeigt eine zufällige Zahl an. Und ansonsten kann das ein Touchscreen sein, man kann es per Stift auf Papier abgeben und einen Scanner. Man muss es irgendwie in den Computer bringen, aber ansonsten egal. Dann gibt es ein anderes System, Scantegrity 2, das ist das, von dem ich gerade erzählt habe, das in Amerika oder Kanada erprobt wurde. Da gibt man auf einem Papier, das ist mit Spezialtinte bedruckt, seine Stimme ab. Dann erscheint in dem Feld, das man markiert hat für den Kandidaten, den man gewählt hat, ein 3-stelliger Zahlencode. Den schreibt man sich auf, das ist quasi der eigene Beleg. Mhm. Und das komplette Ding gibt man in den Scanner, der zählt es automatisch und man kann die Papierzettel sogar noch wahlzählen, nachzählen.
Okay, wer hat noch eine Wortmeldung, bitte? Was machen Sie?
Ich bin unter anderem auch in dieser Funktion seit über 35 Jahren, muss ich jetzt sagen, tätig als Wahlhelfer, der Wahlpräsident, Stimmenzähler zunächst am Anfang und möchte von diesen Erfahrungen kurz erzählen. Das heißt, einmal ausgehend von, ich sag mal, um 1975 rum gab es noch Wahlbeteiligungen von über 90%. Es war keine Seltenheit, 93%. Wir waren stolz darauf. Das heißt, inzwischen.
Aber nicht in Deutschland, oder?
In Italien, Südtirol. Ja. Ich rede von Südtirol. Inzwischen ist es gesunken, je nach Art der Wahl, lassen wir mal die Volksabstimmung weg, bei den Wahlen ungefähr 20-30% geringer als damals in diesen Jahren. Wenn ich jetzt diesen Trend fortsetze, nur als Szenarium, die nächsten 30-40 Jahre ein Schwund, wie wir ihn jetzt haben, dann besteht doch irgendwo die Gefahr, dass ganz wenige oder relativ wenige über viele und über wichtige Dinge entscheiden. Das ist einmal ein Grund für mich, eindeutig an die Forschung, an andere verantwortliche Stellen, alles mögliche Unternehmen, auch von der Methodik, von der Wahlart her, neue Systeme zu erproben und einzuführen, um dem entgegenzuwirken. Nicht Politikverdrossenheit, sondern einfach ganz praktische Dinge, die davon abhalten. Das sind Krankheitsfälle, das sind momentane Abwesenheiten und. Gibt es viele Dinge, die das erschweren. Das ist ja auch eine andere Beobachtung. Warum zum Beispiel, wenn 2 Wahlen innerhalb von 14 Tagen stattfinden, Bürgermeisterwahlen und dann Stichwahlen zum Beispiel, es geht darum, immer noch dieselben, mehr oder weniger dieselben Kandidaten zu wählen. Warum ist in diesen 14 Tagen ein so großer Schwund an Wählern festzustellen, an Aktivwählern? Weil es für die meisten umständlich oder sie sind einfach zu sagen, ja, warum sollte ich jetzt noch ein zweites Mal hingehen? Wenn es aber erleichtert wäre, ein Modus gäbe, der dem entgegenkommt, wäre auch schon ein Grund weniger, um dem fern zu bleiben. Ich denke, in der Summe ist einfach der Auftrag an die Forschung, auch an die Politik selbst, Systeme weiterzuentwickeln. Und eines davon, denke ich, kann sehr wohl dieses E-Voting sein.
Also Sie meinen, wenn man es den Leuten einfacher macht, wenn man pragmatischere Lösungen findet, dann könnte man zum Teil, so wie ich Sie verstanden habe, das Problem der sinkenden Wahlbeteiligung etwas auffangen.
Genau, einfach und aus meiner Sicht auch aus politischer und demokratischer Sicht heraus ein Muss. Ja. Ich will, gesprochen, nicht, dass 20% irgendwann über 100% bestimmen.
So, jetzt war das ja ein Appell an die Politik und an die Forschung. So, die österreichischen Politiker haben das alles auf Eis gelegt. Also da ist E-Voting für die nächsten 10 Jahre in irgendeiner Akte verschwunden?
Das ist jetzt meine Interpretation der Situation. Grundsätzlich ist so, dass nicht bei der nächsten Wahl, die ÖH-Wahlen finden alle 2 Jahren statt, hat die Entscheidung gegeben des Wissenschaftsministeriums, diesen Versuch nicht noch einmal zu wiederholen. Und aufgrund der grundsätzlichen Stimmung, die man in Österreich sieht, die glaube ich, dass es jetzt viele Jahre lang sozusagen nicht mehr einen weiteren Versuch gibt. Und ich glaube, es braucht mehrere Versuche, damit man weiterkommt mit dem Thema. Man muss in der Forschung dranbleiben, aber man muss es auch praktisch erproben. Und damit das Ganze funktionieren kann, muss man Vertrauen auch schaffen, man muss es wiederholen. Es muss, es muss so werden, wie das Gefühl, das man grundsätzlich hat, wenn man ins Wahllokal geht.
Ja, jetzt muss man... Jetzt, Sie haben gesagt, man muss es praktisch ausprobieren. So, jetzt sind wir bei einem ganz interessanten Punkt. Auf welcher politischen Ebene kann man E-Voting ausprobieren?
Ja, die österreichische Entscheidung war klar. Das ist ja nicht sozusagen
einfach... Vielleicht mal weg von Österreich, allgemein. Was würden Sie sagen?
Ich meine, die Idee, das kann man schon verallgemeinern, war, es gibt mehrere Ebenen der Wahlen, Stufen. Das eine ist sozusagen wirklich eine Nationalratswahl oder EU-Wahl. Landtagswahlen, Kommunalwahlen und dann gibt es eben Interessensvertretungen wie Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer oder die österreichische Hochschülerinnenschaft. Und auf dieser Ebene könnte man weitere Versuche machen. Das heißt ja nicht, dass diese Wahlen auch nicht ganz sauber abgewickelt werden müssen. Natürlich müssen sie abgewickelt werden. Und man darf ja nicht, gerade in Österreich, darf man nicht vergessen, die österreichische Hochschülerinnenschaft ist eine der komplexesten Wahlen, die es gibt. Es ist ja in Wahrheit nicht eine Wahl, sondern es waren 380 Wahlen, die da durchgeführt waren. 21 Universitäten, 360 Fachschaften, Vertretungen der Studienrichtungen. Also da hat man schon viele Erfahrungen gesammelt und ich denke, man könnte mit diesen Erfahrungen, die ja sozusagen evaluiert wurden, man könnte auf diesen aufbauen. Ich sehe diese Ebenen im Moment als Möglichkeit, wobei es andere Länder gibt, zum Beispiel Estland, wo ja schon Nationalratswahlen sozusagen ergänzend durch E-Voting begleitet wurden. Die haben aber auch, da muss man sagen, eine sehr hohe Durchdringung der Bürgerkarte und dadurch, sage ich mal, eine gute Basis, weil das ist ja auch die Frage, wie authentifiziert man sich, wie identifiziert man sich. Also grundsätzlich denke ich, es gäbe genug Wahlen, wo man es ausprobieren könnte.
Wobei ich noch nicht richtig verstanden habe, warum gerade diese Ebene dann interessant ist. Also Sie haben ja gesagt, das Argument ist überhaupt nicht stichhaltig, dass man sagt, oh Gott, bei diesen Wahlen, wenn da ein bisschen was schief geht, ist nicht so schlimm.
Nein, das darf eben nicht der Fall sein.
Können Sie mal sagen, warum diese Ebene gerade?
Es ist überschaubare Zielgruppe, es sind 200.000 Leute. Mhm. Sonst sind es einige Hunderttausende mehr, aber wenn es Gemeinderatswahlen sind, jetzt wieder österreichische Beispiel. Also das war eine klare Empfehlung einer Arbeitsgruppe des Innenministeriums, mit Wahlen auf dieser Ebene zu starten. Aber es gibt international andere Beispiele auch. Aber für Österreich passt es eigentlich gut und es gibt ja auch Überlegungen in der Wirtschaftskammer, bei der nächsten Wahl möglicherweise das zu erproben, aber die sind noch nicht konkret.
Ja, also ich glaube, in Deutschland gab es 2 Projekte, die versucht haben oder die, glaube ich, erfolgreich sogar E-Voting eingeführt haben. Wissen Sie das drüber? In Köln und Brandenburg bei verschiedenen Wahlvorgängen auf unteren politischen Ebenen.
Internetwahlen?
Ja.
Von denen weiß ich nicht. Ich weiß, dass in Deutschland Wahlcomputer in einigen Bundesländern eingesetzt wurden. Die waren relativ verbreitet, bis sie das Bundesverfassungsgericht vollständig hinweggerafft hat.
Mit der Begründung?
Die Begründung war sehr interessant und sehr wichtig. Sie haben gesagt, jeder Bundesbürger muss auch ohne Spezialwissen, und das ist der wichtige Teil, ohne Spezialwissen den korrekten Ablauf der Wahl und die Korrektheit des Wahlergebnisses nachvollziehen können. Und bei Wahlcomputern, die von einigen wenigen Experten geprüft wurden und wo die Prüfungsergebnisse teilweise geheim gehalten wurden, um das Geschäftsgeheimnis der Hersteller zu schützen, haben sie das nicht gesehen. Aber sie haben auch gesagt, selbst wenn man das veröffentlicht hätte, um das zu verstehen, um das zu lesen, hätte man Spezialwissen gebraucht oder um sie selber zu testen, hätte man Spezialwissen gebraucht. Das heißt, solche Wahlmaschinen funktionieren nicht, sind nicht verfassungsgemäß.
Was halten Sie von dem Argument?
Ich finde, das ist eine sehr klare Ansage, absolut nachvollziehbar. Es macht meine Arbeit ein bisschen schwieriger, weil kryptografische Wahlverfahren, ich sag mal, tief in die Trickkiste greifen und man sagen muss, naja, das sind mathematische Sachen, die mich absolut überzeugen, aber wo ich Schwierigkeiten habe, den normalen Bürger auf der Straße mit zu erreichen. Aber da werde ich jetzt nicht gegen argumentieren.
Aber wenn man jetzt ausgeht von dieser Entscheidung, dann ist ja auch E-Voting in Deutschland im großen Stil auch auf Eis gelegt mit dieser Entscheidung.
Momentan.
Denn es wäre die paradoxe Situation, müsste man ja eingehen, dass es nur dann gerechtfertigt wäre, E-Voting, wenn ich als Laie Einblick habe in den Computer oder in die Wahlmaschine oder verstehe, wie das funktioniert, ja?
Ich fürchte,
so wie ich Einblick habe in den konservativen Wahlgang.
Also erstens, dafür bräuchte Deutschland erstmal eine neue Wahlgeräteverordnung und das dauert, bis Politiker, ich glaube, sich mit sowas rumschlagen, das wird eine ganze Weile dauern. Und ich fürchte, dass ein Standardtrick genommen wird, der auch in Amerika genommen wird, und zwar nennt man das einen Paper Trail. Ich lege eine Papierspur. Jede Stimme wird am Computer abgegeben und der Computer druckt einen Stimmzettel, schmeißt den in eine Urne. Die Urnen werden genauso behandelt wie, ich sag mal, Urnen jetzt bei der Papierwahl. Der Computer verkündet das Ergebnis und man sagt einfach, naja, wenn irgendjemand nachzählen will, hier ist die Urne, zählt nach. Das kann jeder, weil das konnte jetzt schon jeder Papierurnen nachzählen. Das könnt ihr also in Zukunft auch.
Okay, gut. Haben Sie noch weitere Fragen? Oder Anmerkungen? Ja, bitte. Sind Sie auch vom EURAG?
Zu Gast an EURAG, vom gemeinsamen Büro der Europaregion. Und als österreichischer Staatsbürger habe ich irgendwann mal gehört, dass auch die ÖH-Wahl vor dem Verfassungsgerichtshof beeinsprucht wurde von irgendeiner wahlwerbenden Gruppe wahrscheinlich. Gibt es dazu schon ein Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs? Der hat ja doch viel mitzureden. Und wenn ja, wie sieht das aus?
Jetzt hat vier Verfassungsgerichtshof-Anträge gegeben. Es gibt noch keine Erkenntnis. Also drei sind aufgrund Antragslegitimität sozusagen vom Verfassungsgerichtshof zurückgestellt worden. Und der letzte ist letzte Woche von den Grünen eingebracht worden. Aber das Thema, ich meine, das muss man schon sagen, diese Stimmung, die ich erwähnt habe, hat bewirkt, dass es auf allen Ebenen sozusagen Versuche gegeben hat, das E-Voting zu stoppen. Es hat im Vorfeld schon 6 parlamentarische Anfragen gegeben, das sonst selten gibt. Es hat mehr sozusagen Wahlanfechtungen gegeben als in 20 Jahren davor. ÖH-Wahlen. Und es hat eben 2 von den Freiheitlichen, zwei oder drei von den Freiheitlichen und einen von den Grünen sozusagen Anfragen an den Verfassungsgerichtshof geben. Das hat halt diese Stimmung auch bedingt, aber es gibt noch keine Erkenntnis. Der Verfassungsgerichtshof hat letzte Woche gesagt, dass sie in den nächsten 6-7 Monaten möglicherweise eine Erkenntnis geben, wie sie sehen. Ja.
Frage beantwortet?
Ja. Natürlich. Ich habe nur schon weiter gedacht, Sie lassen die Legislatur auslaufen, die geht ja nur 2 Jahre.
Ja, das muss man sagen, das hat es bei der Papierwahl auch immer wieder gegeben, dass es sozusagen Wahlanfechtungen gegeben hat. Meistens ist es so, dass eben die Erkenntnis dann genau circa ungefähr nach 2 Jahren gefolgt ist und dann ist eh die nächste Wahl.
Ja, jetzt versuche ich das mal so ein bisschen zu sortieren. Ich will jetzt kein Resümee aus Ihnen herauspressen, aber zu sortieren in dem Sinne, also man kann sagen, die herkömmlichen Wahlvorgänge, die wir jetzt haben in der Demokratie, sind auch nicht hundertprozentig sicher, völlig klar. Es gab immer wieder Pannen, es gibt Pannen. Computer sind auch nicht sicher, das ist schon mal auch klar. Politikverdrossenheit, ist auch nicht ganz klar, ob E-Voting das überwinden wird. Wir ziehen eine jüngere Klientel. Wir machen es für einige Wähler leichter. Also das heißt, wir Deutschen sagen, wir backen jetzt mal kleine Brote und sehen E-Voting relativ desillusioniert als eine kleine Ergänzung zur herkömmlichen traditionellen Wahl.
Ja, nicht desillusioniert, sondern man soll es dorthin bringen, wo es ist. Es ist ein zusätzlicher Wahlkanal. Es bietet Möglichkeit zu wählen, wenn man nicht politikverdrossen ist. Und wie Sie auch richtig gesagt haben vorhin, es gibt die Leute werden flexibler, man ist beruflich immer mehr am Weg, man muss flexibler sein, es gibt unterschiedliche Zielgruppen, die im Ausland sind, etc. Also es gibt Zielgruppen, die das dann auch nutzen werden, und deswegen sollte man auch die ganze Diskussion versachlichen. Es ist jetzt kein Wunderwutzi-Instrument, aber es ist eine Möglichkeit, eine zusätzliche, eines Wahlkanals, und ich glaube auch, es muss dann bedenklich stimmen, und das ist ja bei den ÖH-Wahlen genauso, da sind wir von über 40-50% jetzt auf 25%, 27% Wahlbeteiligung, da müsst ihr nachschauen, die genauen Zahlen, also es geht auch rapid runter, also hat auch nichts das E-Voting geändert, aber das muss dann bedenklich stimmen, dass dieser Trend da ist, und dann sollte man sagen, es gibt Möglichkeiten, und es gibt eine Generation, die sich einfach mit dem E-Thema mehr beschäftigt, und warum soll man nicht daran weiterarbeiten?
Das ja, okay, so. Herr Henrich hat eine schöne Statistik mitgebracht über die Wahlbeteiligung in Deutschland bei Bundestagswahlen von 1949 bis
2000, nee, das ist sogar die 2009er, die habe ich noch nachgetragen.
Geht rapide nach unten
das
auch.
Das geht rapide nach unten, ja. Also, weil vorhin ja hieß, hier in Italien so Hochzeiten 90%, das hatten wir auch mal.
Hatten wir 90%?
Ja, wir hatten 91% 1972 und über 90,7% 1976. Und danach ist es gefallen. Und ich habe mir mal die Briefwahl-Prozentzahlen, also die Prozentzahlen der Stimmen, die mit Briefwahl abgegeben wurden, daneben geschrieben, um einfach mal zu gucken, was da passiert. Mhm. Und ich sag's mal, fangen wir mal hier 1972, da waren es noch 7,2%. Und dann muss dazu sagen, in Deutschland wurde es etwas vereinfacht mit der Briefwahl. Früher war es so, ich weiß nicht genau, wann der Umbruch war, man musste wirklich einen triftigen Grund haben und da genau angeben, warum man denn nicht konnte. Und wenn die Leute gesagt haben, ja, das ist kein wichtiger, der Grund ist nicht wichtig genug, dann hat man keine bekommen. Heutzutage ist es immer noch so, man muss einen triftigen Grund haben, man muss unterschreiben, dass man einen triftigen Grund hat, aber letztlich, wenn man Briefwahl machen will, macht man Briefwahl. Heutzutage, also jetzt bei der letzten Wahl, letztes Jahr waren es noch 72%, also auch fast 20% verloren. Aber die Briefwahl hat zugelegt auf 21%. Also 21% der Stimmen wurden per Briefwahl abgegeben. Und jetzt ist natürlich die Frage, hat die Briefwahl geschadet? Hat die Briefwahl genützt? Also man kann nicht sagen, dass durch die Briefwahl oder den höhere Verwendung der Briefwahl die Stimmbeteiligung hochgegangen ist. Man könnte sich höchstens die Frage stellen, wie wäre es denn jetzt denn ausgesehen, wenn wir die Briefwahl weiterhin bei 5% oder 10% gehabt hätten, wären mir dann 10% der Wähler unter den weggelaufen. Das weiß ich nicht, da will ich auch gar nicht drüber spekulieren. Das ändert immer im Desaster, vor allem wenn ich das mache, also wenn ich keine Ahnung habe. Aber das ist mal eine interessante Frage, da könnte man auch mal forschen. Aber ganz unabhängig davon fände ich es sehr, sehr schade, kryptografische Wahlverfahren, E-Voting, sowas jetzt mit einem Bannfluch zu belegen und sagen, das funktioniert doch alles gar nicht, wir gucken da gar nicht mehr drauf, sondern ich glaube, das sollte ein Ansporn sein, jetzt zu schauen, was können wir denn machen? Und wir haben schon festgestellt, man kann eine ganze Menge machen, also in der Kryptografie, man kann auch vieles machen, wovon man wirklich glaubt, es ist unmöglich. So in den letzten 30 Jahren haben wir 3 Dinge geschafft, von denen man lange glaubte, das geht einfach gar nicht. Und das könnte das...
Zum Beispiel?
Ja, das wird jetzt technisch...
Zu kompliziert?
Ich kann es ganz kurz ansprechen. Wir können, also die erste große Erneuerung war, ich kann mit jemandem verschlüsselt kommunizieren, obwohl wir kein gemeinsames Geheimnis haben. Normalerweise braucht man für Verschlüsselung einen gemeinsamen Schlüssel, den darf sonst niemand kennen, symmetrische Kryptographie. Und 1900, ich will mich jetzt nicht festlegen, kamen Rivest, Shamir und Adelman, die kennen alle unter RSA, und haben asymmetrische Kryptographie vorgestellt. Und auf einmal ging etwas, was vorher für unmöglich gehalten wurde. Das zweite sind Zero-Knowledge-Beweise. Ich kann jemandem etwas beweisen, dass ich etwas kenne, ohne dass der überhaupt eine Ahnung hat, was ich weiß. Oder dass er diesen Beweis weitergeben kann. Ja? Normalerweise, wenn ich ein Geheimnis habe und ich gebe das jemandem, dann weiß er, aha, er hat das Geheimnis, kann das Geheimnis danach selber weitergeben. Und bei diesen Beweisen geht es nicht. Und das Neueste, was Riesenwellen geschlagen hat bei uns in der Community, das wird vielleicht wirklich zu technisch, ich sage es nur kurz, es ist fully homomorphic encryption. Ich kann auf Chiffraten vollrechnen.
Auf was können Sie vollrechnen?
Chiffraten, auf verschlüsselten Daten kann ich Plus- und Mal rechnen. Und das klingt nach nicht viel, aber das war unglaublich.
Ich verstehe wenig davon, aber Sie deuten an, es könnte Quantensprünge in der Forschung geben, die die Sicherheit von Wahlvorgängen, digitalen Wahlvorgängen erheblich erhöht.
Also ganz absolute kurz zu sagen, gibt's nicht. Absolute Sicherheit gibt es nicht, aber mit Fully Homomorphic Encryption kann ich Fully Homomorphic Encryption, okay. Voll homomorphe Verschlüsselung, da kann ich Sachen machen, das ist unglaublich, es ist wirklich unglaublich.
Gut, es ist unglaublich. Noch eine Wortmeldung, bitte.
Es ist natürlich sehr unglaublich, was Sie da sagen, aber ich möchte auf eine etwas profanere Frage zurückkommen, die Sie vorher genannt haben. Und zwar haben Sie gesagt, wem nützt die Briefwahl? Und mir ist da eingefallen, also ich frage mich, wem soll sie nützen, also der Politik oder dem Bürger oder wem auch immer, ist mir was eingefallen, was die letzten beiden Wahlen in Südtirol betroffen hat, in Bezug auf die Frage der Auslandswähler. Es ist natürlich so gewesen, dass bei der Landtagswahl und bei dem Referendum über, also eine Volksbefragung, unter anderem über die Frage Flughafenerweiterung und die Geschichten, die man hier halt auch diskutiert, die Frage gewesen, also da hat man jetzt, oder die Tatsache war so gelagert, dass die Regierende, also die Landesregierung mit ihren Mehrheitsverhältnissen den Auslandswählern ein Schreiben zugesandt hat und sie darauf hingewiesen hat, dass es eben diese Wahlen gibt. Auch dem Hinweis, dass sie Fahrtkostenrückerstattung bekommen. Was manchen natürlich dazu bewogen hat, jetzt erstmals zur Wahl zu kommen. Es war dann auch ganz gut gelagert. Der Zeitraum war Dörkele-Zeit, da geht man Kastanien essen und Wein trinken. Und da haben einige mir auch in der Wahlkommission als Präsident ins Gesicht gesagt, die hatten einen völlig jungfräulichen Wahlausweis, da war noch kein Stempel drin. Sie kämen jetzt her, um sich halt schön Urlaub finanzieren zu lassen. Und ja, da gab es dann also von 300 Euro aufwärts bis über 1000 Euro, je nachdem, wo man herkam, gibt es bei uns auch die Grenzpendler, die gehen dann über die Grenze, 500 Meter, gehen dann wählen und kriegen dann 300 Euro, tolle Sache. Also kriegt man in der Wahlkommission als Mitglied nicht so viel, wenn man da 2,5 Tage sitzt. Aber das ist irgendwie schon paradox. Mhm. Und irgendwo muss man dann schon sagen, in Zeiten wie diesen, jeder redet vom Sparen und von den Möglichkeiten eben über... Ja, durchaus Technologien, die man ja auch wirklich jetzt nicht als Gefahr einschätzen muss oder eben überhaupt. Da solche Anreize zu schaffen, da würde ich sagen, also da hat wahrscheinlich kein Auslandswähler Freude, wenn er jetzt darf über Internet wählen, weil er kriegt dann Fahrkostenrückerstattung nicht mehr. Und die Politik wahrscheinlich auch kein Interesse, weil man kann es ja natürlich denen nicht schreiben, ja kommt jetzt wählen, weil wichtig und er kriegt dann Geld. Ne? Also da bin ich dann schon etwas skeptisch, inwieweit dann nicht solche klassischen konservativen Formen mehr Schaden anrichten, als vielleicht das kleine Risiko, dass ich würde sagen, ich bin auch kein Technikfreak, aber nicht so groß einschätze, dass man jetzt da im großen Stil, weiß Gott, was für Manipulationen durchführen kann, dass dieses Risiko, eben solche alternativen neuen Wahlformen mittels E-Voting zu erproben.
Herr Heinrich.
Kann ich ganz kurz, erstens, da wäre natürlich würde sofort jeder einsehen, warum E-Voting Kosten spart. Das wäre natürlich ein super Argument. Mhm. Aber ich möchte noch eine ganz kurze Anekdote den Teil des Urteils des Bundesverfassungsgerichts. Als sich das Bundesverfassungsgericht Deutschlands mit den Wahlmaschinen auseinandergesetzt hat, haben sie auch, weil die das ordentlich machen, auch mit der Briefwahl auseinandergesetzt. Weil sie haben gesagt, bei den Wahlmaschinen fordern wir, jeder muss das nachvollziehen können. Bei der Briefwahl, da schickt man irgendwie die Briefe weg und man kann es nicht wirklich nachvollziehen. Also es ist deutlich schwieriger. Und da haben sie gesagt, ja, das nehmen wir auch zur Kenntnis, aber wir machen eine Abwägung. Wir wägen ab die Interesse der Korrektheit bzw. der Nachvollziehbarkeit gegenüber dem Interesse der Gleichheit, der Allgemeinheit. Allgemeinheit, jeder kann mitmachen, also jeder kann an der Wahl teilnehmen und manche Leute wären ohne die Briefwahl nicht in der Lage, an der Wahl teilzunehmen. Und dieses Gut wiegt höher als Nachvollziehbarkeit. Das ist so, ich sag mal, die offizielle deutsche Sicht. Von daher vollkommen wäre ich auch dafür, da was zu machen.
Aber das war ein gutes Argument in Bezug auf die Kosten nochmal, auch wenn es jetzt regionenspezifisch ist. Sind Sie auch, letzte Frage für Versachlichung, oder sind wir jetzt zum Glück am Punkt angekommen, wo das Ganze nicht mehr so befrachtet ist, dieses Thema?
Ich glaube, das ist immer noch emotional sehr stark befrachtet. Das wird auch eine ganze Weile dauern. Und ich fürchte, das wird... Wenn man wartet, bis diese Emotionalität völlig weg ist, dann wird man es nie einführen. Diese Versachlichung kommt nur durch Gewöhnung und Gewöhnung kommt nur durch Benutzung. Und wenn ich warte mit dem Benutzen, bis bis die Gewöhnung eingetreten hat, das funktioniert einfach nicht. Ich finde, wir müssen das versachlichen. Wir müssen das weiterhin kritisch sehen. Wir dürfen nicht technikgläubig sein. Das sind auch leider zu viele, meiner Meinung nach, die sagen, boah, Computer, toll, da kann ja nichts mehr schiefgehen. Aber es gibt auch viele Leute, die sagen, boah, Computer, das muss schiefgehen. Und beide Sichtweisen sind nicht hilfreich.
Ja, es gab vor 20 Jahren in Deutschland die Diskussion, als die ersten Computer an Schulen eingeführt wurden, genau wie Sie gesagt haben, die Kluft zwischen denjenigen, die sagen, wenn die eingeführt werden, wird der Unterricht schlechter, die Schüler dümmer, und die anderen, die gesagt haben, das ist die Revolution der Schule. Es ist genau das, der Mittelweg ist genau eingeschlagen worden. Man geht pragmatisch, sachlich damit um, benutzt es da, wo es sinnvoll ist und da nicht, wo es keinen Nutzen bringt.
Man muss sich immer darüber im Klaren sein, man kann es richtig einsetzen, man kann es falsch einsetzen. Und solange man muss eben forschen oder man muss schauen, wie man es richtig einsetzt, und dann muss man es richtig einsetzen, dann bringt es Vorteile. Und wenn man es falsch einsetzt, das ist Käse.
Schönes Schlusswort. Das ist immer sehr gut für einen Moderator, da braucht er nichts mehr zu sagen. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch ans Publikum, dass Sie so lange ausgeharrt haben. Genau. Ich muss noch zwei Sachen sagen. In den nächsten Tagen kriegen Sie die ganze Veranstaltung als Videopodcast. Sie können das abrufen unter http://tower.eurac.edu. Sie möchten doch bitte, wenn Sie mit den Initiativen des EURAC weiter beliefert werden möchten oder überhaupt beliefert werden möchten, das ausfüllen, so ein kleines Kärtchen mit Nachname und E-Mail-Adresse. Da kriegen Sie dann so eine Art Newsletter, vermute ich mal. So, was muss ich noch machen? Ich muss an den Rudi übergeben und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Teilnahme und auch an Herrn Traxel, und an Herrn Henrich. Und jetzt gleich noch viel Spaß beim Fußball.
Erstens ist Deutsch nicht meine Muttersprache und deswegen werde ich einige Fehler machen, was genau beim E-Voting passiert. Vertrauen in E-Voting, da habe ich einen Computer, also Sie kennen Pac-Man. Also meine Vorstellung wäre ungefähr, ich tue mein Briefchen rein und dann kommen die Käppchen und versuchen ihn zu erwischen. Die häufige Frage, na wem nützt die Briefwahl, frage ich mich. Und da sagt die andere Taube, ich bin eben für E-Voting, Sie sind ein bisschen... ein besoffener Kerl, der Sepp in der Kneipe, dass man in der Kneipe wählen kann, finde ich super Idee. Und völlig ohne Gefahr, dass man besoffen bei der Fahrt zum Wahlsitz erwischt wird. Und der Stopfel fällt und entscheidet, Sie haben SVP gewählt, danke. Das hat viel mit Italien zu tun, ist ein bisschen sauer auch. Ich bin besorgt, dass in Zukunft die Abstimmung durch Computer beeinflusst sein könnte. Und der andere sagt, ich bin besorgt, dass die Abstimmung in Italien seit 15 Jahren vom Fernsehen beeinflusst ist. Und dann ist jemand bei der elektronischen Wahl schon zufrieden, ein Roboter. Jetzt kann ich endlich mitmachen.